SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo, das ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Bei uns heute mit drin die Suche nach dem Sinn bei der Arbeit. Ist das überhaupt sinnvoll, den Sinn bei der Arbeit zu suchen? Können wir überhaupt Arbeit verrichten, die wirklich und wahrhaftig sinnvoll ist? Über diese Fragen spreche ich mit einem Wirtschaftspsychologen. Unser Reporter stellt ein Start-up vor, das sich auf umweltfreundliches Bauen spezialisiert hat und nachhaltige Bausteine aus Holz herstellt. Außerdem stellen wir das Projekt Jobs for Moms vor, gegründet von einer jungen Mutter, die nach der Elternzeit einfach wieder ganz normal arbeiten wollte, aber gemerkt hat, mit Kindern geht das nicht mehr so einfach.
Immer ständig ein schlechtes Gewissen, das Gefühl, man kann nicht richtig liefern, ja, unter Leistungsdruck zu stehen und doch so viel geben zu wollen.
Was sie sich ausgedacht hat, um Müttern den Einstieg zurück in den Beruf zu erleichtern, stellt unser Reporter am Ende der Sendung vor. Und dann darf auch das Ereignis des Jahres nicht bei uns fehlen, die offizielle Krönung von King Charles. An ihn geht unser satirischer Brief der Woche. Ich hoffe, King Charles kann in seiner Aufgabe als König einen höheren Sinn entdecken. Bei vielen von uns ist das nicht immer der Fall, also dem eigenen Job einen Sinn abzugewinnen. Wenn das passiert, der Job also sinnlos erscheint, dann gibt es dafür ein Wort: Brownout. Der Begriff stammt aus der Elektrizitätswirtschaft und bedeutet einen Spannungsabfall. Menschen, denen ein Brownout attestiert wird, die verlieren schleichend das Interesse an ihrer Arbeit, weil sie eben keinen Sinn mehr darin sehen. Darüber spreche ich mit Ingo Hamm. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Warum kommt es denn bei manchen Beschäftigten zu solchen Brownouts? Was sind die Ursachen?
Ja, bevor ich kurz was zu den Ursachen sage, finde ich das einen ganz spannenden Begriff, Brownout. Das greift ja das Thema Energie auf. Ne? Energie, da sind wir schnell so bei dem inneren Antrieb. Also mir geht die Energie aus, mir geht so diese innere Motivation verloren. Und es gibt einige Fakten, die zu solchen Brownouts führen. Psychologisch weiß man das schon seit längerem. Solche Brownouts und Energie- und Motivationsverluste können auftreten, wenn mir Autonomie und Kontrolle verloren geht, ja, oder zu viel kontrolliert wird von externen. Mhm. Das ist übrigens so ein Garant eigentlich fast schon für so eine Burnout-Problematik. Ich habe beispielsweise einen Chefwechsel und mein neuer Chef kontrolliert mich ständig und sagt, geht jetzt alles über meinen Schreibtisch. Oder die Arbeit ist so wenig abwechslungsreich. Ja. Ich mache immer dasselbe. Auch ein Punkt ist, ich bekomme wenig Feedback, ich bin wenig eingebunden, ja, habe vielleicht keinen Kollegenkreis, wo ich so eine Rolle wahrnehme, wo ich wahrnehme, meine Arbeit ist irgendwo eingebettet, ist zusammen mit den Leistungen anderer Menschen etwas wert. Das ist so ein Punkt. Ein Schlüsselfaktor, warum diese Motivation verloren gehen kann, ist das Thema Bedeutsamkeit und Wirksamkeitserfahrung. Also ich mache etwas und verstehe gar nicht, wofür das gut ist, was daraus erwächst. Also ich tue etwas und bemerke nichts, was dieses Tun bewirkt. Dann habe ich so einen kritischen Faktor, der solche Brownouts und Motivationsverluste sehr, sehr stark leider beeinflussen kann.
Und die Folgen, das sind dann ganz konkret Erschöpfungszustände bis hin zur völligen Depression und Arbeitsunfähigkeit.
Absolut. Wir sind aber natürlich bei solchen Burnouts und depressiven Symptomen meistens bei einem Großteil der arbeitenden Bevölkerung zum Glück auch davor, dass man sagt, mir geht die Motivation verloren. Wir haben ja diese Begriffe der inneren Kündigung oder Quiet Quitting, wie es jetzt ja auch seit neuestem aus den USA als großer Trend zu uns rüberschwappte. Also es muss ja gar nicht so dramatisch sein, aber dieser innere Antrieb geht verloren. Der Spaß an der Arbeit geht verloren und die Sinnfrage wird gestellt. Jetzt ist ja die Sinnfrage ein großes Wort. Ne? Man denkt ja oft an den Sinn des Lebens, an den philosophischen Sinn, aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja den Menschen darum, den Sinn der Tätigkeit zu suchen, im Sinne einer erfüllenden Tätigkeit, ja, einer bedeutsamen Tätigkeit.
Kann dieser Anspruch auf Sinnhaftigkeit im Job überhaupt erfüllt werden, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, man findet diesen Sinn in der Tätigkeit nur höchst individuell. Er kann nicht verordnet werden. Das ist jetzt schon eine sehr alte Erkenntnis, dass man sagt, naja, einen philosophischen Sinn, okay, das ist eine andere Sache, aber wir reden hier vom psychologischen Sinn. Und den finde ich nur individuell in der konkreten Tätigkeit, die mir bitteschön liegen muss. Ja, da sind wir bei Kompetenzen. Ich brauche einen Job, eine Tätigkeit, die meinen inneren Neigungen und Talenten entspricht, ja, wo ich etwas machen kann, weil ich es immer schon gut konnte und deswegen auch gerne mache. Ich glaube, wir meinen oft genau diesen Sinn. Darüber hinaus kann es natürlich noch um moralisch-ethische Fragen gehen. Also mache ich das Richtige? Tue ich etwas Gutes? Aber auch das muss individuell gefunden werden, wenn man mal ehrlich ist. Das kann ich auch nicht verordnen. Da kann ich nicht als Firma das auf die Fahne schreiben und sagen, unser gemeinsamer Sinn, wir tun jetzt das und das. Das trifft ja die einzelnen ganz verschiedenen Jobs ja so gut wie nie, sodass ja nur Enttäuschungen daraus entstehen können.
Was würden Sie denn jetzt Menschen raten, die merken, okay, ich rutsche da in so einen Brownout, der Sinn erschließt sich mir nicht mehr. Was sollen die jetzt tun?
Also man bekommt psychologisch nur dauerhaft Zufriedenheit im Job, indem man sich wirklich auf die Tätigkeit konzentriert. Ja, man muss für sich verstehen, was sind meine Kompetenzen, was konnte ich immer schon gut, was kann ich gut, ja, was sind vielleicht meine Talente und kann ich die in einen Job, in eine Tätigkeit überführen? Das geht ja oft verloren, ja, in einer Welt der Digitalisierung, in einer Welt der Dauermeetings, wo viel informiert und geredet und diskutiert wird, aber oft, ich überspitze mal, wenig gemacht wird. Es geht hier um das Tun, um das Machen, ja, gebunden an solche Kompetenzen. Heißt aber auch, diese Verantwortung kann ich nicht nach außen verlagern. Natürlich brauche ich ein Umfeld, was das stützt, aber ich muss mir selber im Klaren werden, was kann ich gut und was will ich das entsprechend. Ja.
Also lieber den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten und das eigene Können legen als auf einen übergeordneten Sinn bei der Arbeit. Das sagt Ingo Hamm, er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Mit ihm habe ich über das Phänomen Brownout gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Wenn wir an Dinge denken, die schädlich fürs Klima sind, stehen bei uns allen vermutlich Dinge wie Autofahren, mit Öl oder Gas heizen oder Fliegen ganz weit vorne. Eine Branche hat man meistens gar nicht so auf dem Schirm, die Baubranche. Bei der Herstellung von Beton und Zement wird jede Menge klimaschädliches CO2 freigesetzt. Ein Startup aus Tübingen hat sich Gedanken über klimafreundlicheres Bauen gemacht und eine Lösung gefunden, wie Schadholz zu wertvollen Bausteinen für Gebäude veredelt werden kann. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich das mal angeschaut.
Eine ehemalige Schreinerei in einem Gewerbegebiet in Tübingen. In der Fertigungshalle von Trick-Prick riecht es nach frischem Holz. An den Wänden stapeln sich lange Kanthölzer, die von Hand in eine große Produktionskabine eingeführt werden. Im Inneren der Kabine läuft dann alles vollautomatisch. 6 Roboter nehmen das Kantholz, drehen es, sägen Stücke ab, bohren Löcher, setzen Dübel ein. Heraus kommt ein großer Holzbaustein mit Noppen drauf, der an überdimensionalen Legosteine erinnert.
Die wir dann auf der Baustelle genau wie Ziegelsteine oder Kalksandsteine zusammenmauern. Und so tun wir was für die Umwelt und ermöglichen bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum.
Erklärt Levin Fricke von Trick-Prick. Das Start-up wurde im Herbst 2021 von dem 33-jährigen Jungunternehmer Max Wörner gegründet, der früher einmal Hochleistungskletterer war und schon eine Bauträgerfirma aufgebaut hat.
Aus dieser Nachhaltigkeitsschiene heraus, aus dem Klettersport, wollten wir natürlich auch dann unsere eigenen Projekte grüner machen und haben uns dann eben auch für das Thema Holzbau interessiert und da dann dementsprechend auch Trick-Brick mitentwickelt.
Denn Häuser aus Holz binden Kohlenstoff, während für den Bau von Häusern aus Stein und Beton CO2 erzeugt wird. Ein weiteres Umweltplus: für die Produktion der Holzbausteine wird Schwachholz verwendet, das zum Beispiel nach schweren Stürmen im Wald anfällt.
Oft ist es bei dieser Art von Holz so, dass sie in die thermische Verwertung geht, sprich verbrannt wird oder dass, sage ich mal, in Anführungszeichen minderwertige Produkte draus gemacht werden, also Europaletten zum Beispiel. Dementsprechend unser Anspruch, dieses Holz in den kreislauffähigen und tragenden Rohbau zu bekommen.
Aus Sicht der Gründer gleicht ihr Ansatz einer Revolution im Bauwesen. Denn die Holzbausteine können zu Wänden und ganzen Gebäuden zusammengesetzt werden, ressourcenschonend und ohne großen Aufwand, erklärt Levin Fricke.
Oben gibt es Noppen, unten gibt es Sacklöcher, genau wie bei Lego auch, und dann werden die immer versetzt ineinander gesteckt.
Ein weiterer Vorteil: die Kanthölzer werden nicht geleimt, sondern nur durch Holzdübel zusammengehalten. So können die Bauteile später komplett wiederverwendet werden.
Diese Buchenholzdübel können am Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes entnommen werden. Und dann können diese einzelnen Holzbausteine, so wie sie sind, auch entnommen werden und dann später in ein neues Gebäude überführt werden.
Noch ist die Produktion in Tübingen in der Anfangsphase. In diesem Monat soll das erste Einfamilienhaus mit Trick-Brick-Steinen hochgezogen werden. Die Bauweise ist zwar etwas teurer als mit Ziegelsteinen, aber günstiger als herkömmliche Holzbauten. Firmengründer Max Wörner setzt darauf, dass sich seine nachhaltige Lösung auf dem Markt behauptet und hat große Pläne.
Wir wollen knapp 30 bis 40 Standorte bis 27 aufmachen, allein in Deutschland. Das ist eine ordentliche Zahl, aber durch eben unsere kleinteilige Produktion auch relativ schnell eben umsetzbar. Wir wollen ja so 2,5 Millionen Bricks im Jahr herstellen in 2027.
Genug für 1.500 Einfamilienhäuser.
Ein Tübinger Startup will Bauen umweltfreundlicher machen mit Bausteinen aus Schadholz, die dann auch wieder woanders zum Einsatz kommen können, wenn das Haus irgendwann nicht mehr stehen sollte. Das würde King Charles III. Bestimmt gefallen. Natur und Umwelt liegen ihm bekanntermaßen am Herzen. Auch sonst ist er ja eher ein bisschen bodenständiger als andere Royals, aber seine Krönungszeremonie, die ist dann doch ein ganz schön bombastisches Ereignis. Das royale Ereignis des Jahres oder vielleicht sogar des letzten Jahrzehnts. Immerhin ist seit seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth, niemand mehr gekrönt worden in Großbritannien, also seit 1953. Grund genug also für Christoph Azzone, dem frisch gekrönten, unseren wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche zu schreiben.
Lieber King Charles III., ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. So eine britische Krönung, die hat schon was. Pracht, Mystik, großzügig ausgestattet mit inseltypischer Verschrobenheit. So wurde der magische Stein von North Sussex eigens für ihre Krönung nach London gebracht und dort rituell gesalbt. Sicher ein Speckstein. Oder dann dieser Neunaugenkuchen, der traditionell zum Krönungsdinner kredenzt wird. Eine Pastete aus einem aalähnlichen kieferlosen Fisch. Lecker. Lang lebe die britische Küche und Gott schütze alle, die sie essen müssen. Respekt, Majestät, das ist mal eine Krönung, nicht was wir hier in Deutschland mit Krönung verbinden, Elke Sommer mit Kaffeetasse im Werbefernsehen. Um die 100 Millionen Pfund kostet es den britischen Steuerzahler eine güldene Haube, die vom Glanze zahlreicher gestohlener Juwelen nur so funkelt, einem ältlichen Aristokraten aufs schüttere Haupt zu stülpen. Eine Art magischer Hut wie bei Harry Potter.
Wo stecke ich dich hin? Gryffindor? Hufflepuff? Ich hab's! Buckingham!
Aber nicht alle ihre Untertanen sind mit ihnen einverstanden, lieber Charles. Noch sind sie kein Bürgerking. Dabei gelingt es ihnen schon jetzt, die Menschen zu einen. Im schottischen Glasgow sang ein ganzes Fußballstadion beim Spiel der sonst unverbrüderlichen Erzrivalen Celtic und Rangers gemeinsam und in holder Eintracht, wohin man sich die Coronation schieben könne, dahin nämlich, wo auch bei Königs nie die Sonne scheint. Ja, so bringen sie sogar Feinde zusammen. Und wenn ihnen die Krone, wie von manchen befürchtet, ein wenig zu groß sein sollte, wofür haben sie als über die Augenrutschbremse ihre wunderhübschen Ohren? Es grüßt sie herzlich ihr Fan Christoph Azzone, der Letzte.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. Sie weiß, wie man sich richtig benimmt im Job. Und hat auch eine Antwort auf diese Frage von Maria aus Karlsruhe. Sie schreibt: In meinem Team ist eine Kollegin, die sehr unaufmerksam und beratungsresistent ist. Selbst Gespräche mit dem Vorgesetzten haben bis jetzt nicht geholfen. Wichtige Mails werden nicht gelesen und Feedback nimmt sie nicht an. Wir haben das Gefühl, sie nimmt den Job nicht ernst genug. Durch das Verhalten kommt immer mehr Unruhe im Team auf. Was können wir tun, damit sich die Situation verbessert? Ja, nicht einfach, aber unsere Knigge-Expertin hat Rat.
Es ehrt sie aus meiner Sicht sehr, dass sie nach wie vor nach einer Lösung suchen, obwohl ja schon diverse Versuche und sogar eben auch das Gespräch mit dem Vorgesetzten nicht so richtig gefruchtet haben. Ohne jetzt hier schwarz malen zu wollen, befürchte ich, dass jetzt nur noch die Kollegin sich selbst helfen kann, indem sie versteht, dass ihr Verhalten für andere, aber ich glaube letzten Endes auch für sie selbst, durchaus problematisch ist. Natürlich kann man jetzt gern noch einmal mehr den Versuch unterstützen, diese Erkenntnis zu erlangen. Das geht meines Erachtens nur über ein weiteres Gespräch, das zeigt, dass man eben auch nicht locker lässt. Und in diesem Gespräch würde ich dann meine Sicht der Dinge schildern und welche Auswirkungen das Verhalten auf mich hat, dass das eben schwierig ist und einem durchaus auch Sorgen macht. Oft löst die Schilderung der eigenen Gefühle, für die ja letzten Endes der andere irgendwie ursächlich ist, eine Betroffenheit aus, die dann eben auch zu einer Verhaltensänderung führt. Ich sag's mal so, hoffen wir das Beste.
Und dann kam noch diese Mail rein von Stefanie aus Offenburg mit PH geschrieben. Das ist insofern wichtig, weil ihre Freundin aus Studienzeiten ihren Namen immer wieder falsch schreibt. Also Stefanie mit F. Stefanie ist davon ziemlich genervt, weil sie ihr auch schon häufig auf nette Art und Weise gesagt hat, dass da ein Fehler drin ist in ihrem Namen. Und sie möchte jetzt von Caroline Lüdemann wissen, wie sie ihrer Freundin deutlich mitteilen kann, dass sie das stört und sie in Zukunft doch bitte darauf achten soll, ihren Namen richtig zu schreiben.
Offen gesagt finde ich es ein bisschen unverständlich, dass die Freundin den Hinweis weiterhin geflissentlich ignoriert, obwohl sie es ja jetzt eigentlich besser wissen müsste. Mein Vorschlag, sprechen Sie mit ihr aus der Ich-Perspektive und sagen Sie ihr, dass Ihnen aufgefallen ist, dass in Ihrer gemeinsamen Kommunikation der Name nach wie vor nicht richtig geschrieben wird. Das klingt, glaube ich, besser, als wenn wir sagen, er wird falsch geschrieben. Also ich würde tatsächlich sagen, nicht ganz richtig. Und ob Sie sie vielleicht nochmal bitten dürfen, darauf zu achten, dass es Ihnen einfach wichtig wäre und dass Sie hoffen, dass die andere Person das eben auch nachvollziehen oder verstehen kann. Ich denke aber auch ein Stück weit, man könnte das vielleicht mal humorvoll probieren und vielleicht mal fragen, ob die Rechtschreibprüfung nach wie vor uneinsichtig sei. Oder vielleicht auch das nächste Mal, wenn man selber unterschreibt, den eigenen Namen irgendwie doppelt unterstreichen oder an gewissen Stellen markieren und auch mit einem zwinkernden Smiley zu versehen. Vielleicht kann man es auch mal probieren, über den humorvollen Weg zu gehen, mit dem man dem anderen wahrscheinlich deutlich weniger auf die Füße tritt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Es ist einfach eine oft herausfordernde Aufgabe, Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Und zwar so, dass alle Beteiligten glücklich sind, nicht zuletzt man selbst als Mutter oder Vater. Dass vor allem aber Mütter von kleinen Kindern häufig Schwierigkeiten haben, wieder Fuß zu fassen im Job und ihre Karriere voranzutreiben, das belegen zahlreiche Studien. Einige Mütter hatten genug von all den Widrigkeiten und haben das Startup Jobs for Moms gegründet, um Mütter mit familienfreundlichen Arbeitgebern zusammenzubringen. Unser Reporter Michael Herr hat eine der Gründerinnen getroffen.
Ich hatte eigentlich einfach die Schnauze voll. Ich glaube, so kann man das sagen.
Fasst Hannah Jones ihre Gefühlslage zusammen im Frühjahr vor 3 Jahren. Ihr jüngstes Kind war da ein gutes Jahr alt. Die zierliche Frau mit dem freundlich entschlossenen Blick wollte wieder arbeiten, doch die Hürden zurück in ein erfülltes Berufsleben waren hoch. Nicht zuletzt, weil es für ihre Tochter keinen Krippenplatz gab.
Also ich habe lange gedacht, mir geht's alleine so. Diese Zerrissenheit, immer ständig ein schlechtes Gewissen, das Gefühl, man kann nicht richtig liefern, ja, unter Leistungsdruck zu stehen und doch so viel geben zu wollen. Aber irgendwie sind die ganzen strukturellen Bedingungen so, dass das niemand sieht. Und dann auf der anderen Seite wirklich so Problematiken wie in finanziellen Nöten zu sein. Ne? All das spielt ja damit rein. Ja, das war schon Leidensdruck.
Wenn ein Problem viele betrifft, muss man sich zusammenschließen. So kam Hannah Jones in dieser Zeit die Idee für eine Karriereplattform, die Mütter- und familienfreundliche Betriebe zusammenbringt. Gemeinsam mit einer Mitstreiterin gründete sie neben ihrem Job Jobs for Moms. Mit dem Ziel, junge Mütter fit zu machen für den Jobwiedereinstieg und ihnen offene Stellen zu zeigen, die zu ihrer Lebenssituation passen. Mit einer digitalen Jobbörse für den ganzen Norden von Rheinland-Pfalz.
Wir machen familienbewusste Arbeitgeberinnen hier sichtbar mit ihren Angeboten und mit ihren Stellen. Wir sind im Moment im Testjahr, das heißt Unternehmen können Stellen nach Bedarf schalten und bekommen auch viel Input und inhaltliche Begleitung und Beratung von uns.
Ein Service, der die Unternehmen natürlich etwas kostet, der sich für sie aber bezahlt machen kann. Wie bei Stefan Ternes, Geschäftsführer der PR-Agentur Formrausch in Koblenz. Sein Unternehmen hat vor kurzem bei Jobs for Moms eine Stelle ausgeschrieben im Bereich Agenturmanagement.
Also wir hatten innerhalb von, ich glaube, knapp 1,5 Wochen haben wir die Stelle tatsächlich besetzt gehabt. Es ist halt im Grunde genommen prädestiniert auch für die Suche nach Menschen, die zeitlich flexibler arbeiten wollen und ihrem Familienumfeld gerecht werden wollen. Die perfekte Kombination für uns gewesen.
Und das Netzwerk soll weiter wachsen. Mit rund 40 Unternehmen ist das heute 12-köpfige Team von Jobs for Moms, darunter übrigens auch ein Mann, im Gespräch. In diesem Jahr soll eine neue Homepage an den Start gehen und die Finanzierung verstetigt werden. Bislang finanziert sich das Portal nämlich auch aus einem Preisgeld und einem Stipendium. Und auch für Hannah Jones steht bald eine große Veränderung an. Im Sommer gibt sie ihren Job in der öffentlichen Verwaltung in Koblenz auf, um sich als hauptamtliche Geschäftsführerin voll und ganz ihrem Projekt zu widmen.
Schon ein bisschen Panik. Kann ich ja mal gerade so sagen. Ich habe das aus 2 Gründen gemacht. Einmal finde ich, es braucht einfach diesen Fokus und ich brauche die Zeit, die ich habe, in der die Kinder betreut sind, um an Jobs for Moms zu arbeiten. Und das wünsche ich mir auch. Braucht aber auch eine hauptamtliche Besetzung genau dieser Stelle, wenn man in Finanzierungsgesprächen ist. Es ist schon, ja, es ist ein Wagnis. Also es ist in allen Hinsichten, es ist ein Wagnis.
Und das war sie, unsere aktuelle Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler und sage tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Eins gehört. SWR 1.